Guten Morgen miteinander, ich begrüße euch herzlich zur Online-Predigt. Ich hoffe, du hast es bequem gemacht hinter dem Bildschirm und kannst gut zuhören. Ich möchte gerne in der nächsten halben Stunde mit dir teilen, was mir auf dem Herz liegt, in unserer Predigtreihe nehmen und geben. Aber bevor ich mit der Predigt anfange, würde ich gerne noch beten. Vater, ich danke dir, dürfen wir zusammen sein. Dürfen wir zusammen sein, auch wenn es über die Distanz ist. Danke, dass du jeden Mensch, der die Predigt schaut, der die Predigt hört, kennst, siehst, in ihr Herz hinein siehst und weisst, was sie braucht, wo sie steht. Danke vielmals, dass du uns einfach als Menschen Verbindung schenkst. Ich danke dir, dass du uns Gemeinschaft schenkst, auch wenn das zurzeit nicht so leicht möglich ist. Trotzdem hilfst du uns immer wieder neu und schaust zu uns. Und so möchte ich wirklich einfach auch bitten, dass du jede Person, die jetzt hier zuschaut, zulässt, einfach segnest, stärkst und ihr neu begegnest. Danke vielmals. Amen. Ja, seit dem Januar war ich in einer Predigtreihe, die heisst «Nehmen und geben». Und ich habe dazu das Bild gebraucht von einem Brunnen, wie ich das als Giel kennt habe, auf dem Bauernhof. Ein Brunnen, wo einfach Tag und Nacht Wasser gelaufen ist. Super gutes Trinkwasser, wir konnten trinken, es war gratis. Und der ist einfach immer gelaufen, niemand hat den abgestellt. Der war von der Quelle direkt gespissen. Und das ist für mich wie ein Bild geworden, was wir als Christen sein sollen. Ein Brunnen, wo an der wahren Quelle nach Christus angeschlossen ist, so gut verbunden, dass immer Wasser rauskommt, dass wir geben können. Und das heisst eben nehmen und geben. Man kann nicht geben, ohne dass man nimmt. Und wenn man nimmt, ist es logisch, dass man gibt. Man gibt aus dem Überfluss. Der Brunnen hat kein Reservoir angelegt. Er hat immer genommen und gegeben. Und so soll unser Leben ein Zeugnis sein für Christus, für seine Grösse, dass wir nicht nur davon reden, dass das Leben als Christ ein erfülltes Leben ist, sondern dass wir das ausstrahlen. Durch die Art und Weise, wie wir das Leben anpacken, durch die Art und Weise, wie wir unsere Mitmenschen behandeln, wie wir sogar schaffen, einen Find zu lieben, wie Jesus sagt. Vielleicht Find jetzt nicht im militärischen Sinn, sondern Leute, die wir Mühe haben mitnehmen, die uns unsympathisch sind. Dass wir in unserer Familie wirklich einfach gut oder in schwierige Zeiten gehen, dass wir einfach weitergehen können und dass wir so immer wieder einfach auch geben können. Durch unser Vorbild die Leute ermutigen können, durch unsere Hilfe und Unterstützung den Leuten Stärke mitgeben können, praktische Hilfe mitgeben, nehmen und geben. Und immer wieder an der Quelle angeschlossen sein, immer wieder von Christus so nehmen, dass wir nicht in diesem Sinn ausbrennen, uns selber überfordern. Um das ist sie in dieser Reihe gegangen. Und ich wünsche mir, dass wir als Christen eine Ausstrahlung haben in unsere Welt. Nicht als die, die zu allem Nein sagen, nicht als die, die alles besser wissen, sondern als die, die nehmen und geben. Und die beständig geben können, weil sie fester Quellen angeschlossen sind. Und heute kommen wir zum letzten Teil. Der hat ein bisschen provokanten Titel. Das hast du vielleicht am Anfang schon gesehen. Warum Gott auf Versager baut. Aber ich glaube, wenn du mir folgst, die nächste halbe Stunde wirst du merken, es ist ein wichtiger Teil, der einfach für mich irgendwie noch zu dieser Predigtreihe gehört. Und ich möchte mit einem Beispiel anfangen und ich möchte nochmal zum Petrus zurückkommen. Den Petrus, den haben wir ja schon letzten Sonntag als Beispiel für den Anfang genommen, wie er das gemeistert hat. Der Petrus, ein besonderer Freund von Jesus, er ist mit Jesus zusammen durch dick und dünn gegangen, durch die Jahre von Jesus im öffentlichen Wirken. Sie haben viel zusammen erlebt, er hat viele Fragen gestellt, er hat Höchst und Tiefst gehabt. Bis eben nachher zu dieser Nacht, wo Jesus verhaftet worden ist und der Petrus ihn dreimal verleugnet, dass er ihn kennt, weil er seine eigene Haut hat wollen schützen, weil er Angst hat bekommen. Und davon, das wird in den Evangelien beschrieben, ich möchte einen Ausschnitt lesen aus Markus 14, wo ein Teil davon beschrieben ist und dort sehen wir wirklich einfach die Geschichte von Petrus, die hier eben versagt. Und sie führten Jesus vor den Hohenpriester. Und es kommen alle Hohenpriester, Ältesten und Schriftgelehrten zusammen. Petrus war ihm von Weitem gefolgt bis hinein in den Hof des hohepriesterlichen Palastes. Und er saß mit den Gerichtsdienern zusammen und wärmte sich am Feuer. Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die ihnen die Möglichkeit gäbe, ihn zu töten. Während nun Petrus unten im Hof ist, kommt eine von den Mägden des Hohenpriesters und als sie Petrus sieht, wie er sich wärmt, schaut sie ihn an und sagt zu ihm, auch du warst mit dem Nazarener, mit Jesus. Er aber leugnete es und sagte, ich weiß nicht und verstehe nicht, wovon du sprichst. Und er ging hinaus in den Vorhof. Als aber die Magd ihn sah, fing sie wieder an und sagte zu denen, die dabei standen, der ist einer von ihnen. Er aber leugnete es wieder. Und nach einer Weile sagten die, welche dabei standen, noch einmal zu Petrus, natürlich bist du einer von ihnen, du bist ja auch ein Galiläer. Da begann er zu fluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Und sogleich krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und er brach in Tränen aus. Und wenn man die Geschichte ein bisschen kennt im Zusammenhang, weiss man, dass vor diesem Vorfall der Petrus da war, der am lautesten gesagt hat, Jesus, in Schwierigkeiten werde ich dir treu sein. Ich werde nicht von dir weglaufen, sogar wenn ich sterben würde. Ich werde dich sicher nicht verleugnen. Und jetzt hier hat er versagt. Und irgendwie ist doch typisch der Petrus. Wenn man seinen Charakter, sein Temperament ein bisschen verfolgt, denkt, wie ist er wieder der? Zuerst ein grosses Mau und hinterher ist er dann wieder der Versager. Und man schaut vielleicht ein bisschen verächtlich auf ihn oder was weiss ich. Eben, er ist der Versager. Aber ich möchte heute Morgen das Verständnis von der Geschichte auf den Kopf stellen. Weil ich möchte eins sagen, die anderen Jünger haben ihn nicht verleugnet, das stimmt. Also ausser natürlich der Judas, der ihn verraten hat, aber das ist sowieso eine andere Geschichte. Aber die 10 anderen Jünger, die haben Jesus nicht verleugnet. Aber warum? Weil sie schon gar nicht den Mut hatten, dort in den Innenhof vom Palast, wo Jesus ist, verhört wurde, reinzugehen. Die haben sich schon vorher verkrochen. Der Petrus hat Jesus nur darum verleugnet, weil er ihm gefolgt ist. Weil er seinen Freund Jesus so fest gern hatte, dass er den Weg auf sich genommen hat und gesagt, ich will wissen, was mit meinem Freund geschieht. Sein Herz ist an ihm gehangen. Und darum hat er sich so weit hergewagt. Und darum hat er versagt. Die anderen, die sind gar nicht in die Situation gekommen, zu versagen. Und meine, so ist es doch. Man versagt nicht bei der Arbeit, wenn man gar nichts arbeitet. Man kann keinen Kampf verlieren, wenn man gar nicht erst kämpft. Man kann nicht falsch singen, wenn man überhaupt nicht singt. Man tut nie das Essen anbrennen, wenn man gar nie kocht. Und so weiter. Aber der Petrus wagt sich, wie man so sagt, in die Höhle des Löwen. Ja, er versagt. Aber er versagt, weil er gewagt hat. Und er ist der, der nachher später zum grossen Leiter wird in der Apostelgeschichte. Er, der gewagt hat, der versagt hat. Und darum ist mein Fazit das, was ich nachher zum Titel von dieser Predigt gemacht habe. Gott baut auf Versager, weil Versager Menschen sind, die gegangen sind, die überhaupt sich gewagt haben, einen Schritt zu tun. Und jetzt könnten wir Bücher aufschlagen, und durch die Erweckungsgeschichte gehen, einfach durch die Kirchengeschichte, wo sind die grossen Aufbrüche passiert, wo hat Gott Menschen erwählt und mit ihnen bedeutend bewegt. Und wir werden immer wieder etwas finden. Es sind Leute, die versagt haben. Wir sehen es auch in der Bibel. Ja, es waren Helden, aber es waren auch Versager. Der Abraham zum Beispiel. Der Abraham hat seine wunderschöne Frau in Ägypten als seine Schwester ausgegeben, weil er Angst hatte, dass der Pharao ihn umbringt, für seine Frau zu holen. Er hat versagt. Aber ja, warum hat er versagt? Weil er der war, der gewagt hat, zu gehen, wo Gott ihm gesagt hat, pack deine Sachen und gang in das Land, das ich dich herführe. Er hat es gewagt, sonst wäre er gar nicht in die Situation gekommen. Oder der Mose, mit seinem aufbrausenden Temperament, hat er einen von den ägyptischen Vögten einfach im Zorn zu Tod geschlagen. Versagen. Aber der Mose war trotzdem der, der gegangen ist. Der, der sein Volk befreien wollte. Der, der bereit war, schlussendlich hier auch sich von Gott zu senden. Und dem mächtigen, übermächtigen Pharao herzustehen und zu sagen, lass das Volk los. Das ist eigentlich quasi wie ein Todesurteil. Aber er hat es gewagt. Und er hat es gewagt und schlussendlich hat er das Volk rausgeführt, wo er gegangen ist. Er hat versagt, aber er war der, der gegangen ist. Das gleiche der David. Der David hat einem von seinen Freunden die Frau ausgespannt. Und für die ganze Drecksgeschichte zu tarnen, hat er den Freunden zuvorderst die Front geschickt und dort ist er gestorben. Gott hat das nicht gut geheissen. Gott hat David hier zur Rede gestellt. Das ist ein krasses Versagen, es ist schrecklich. Und David hat übrigens nachher auch öffentlich Buße dazu getan. Er hat nicht eine PR-Organisation organisiert, die ihm geholfen hat, das Zeug unter den Tisch zu wischen. Wie das heute manchmal passiert, wenn so etwas aufgedeckt wird. Aber David war der, der immer wieder gewagt hat, wenn Gott ihn gerufen hat, zu gehen, zu wagen, den Schritt zu gehen und so weiter. Und Gott hat mit ihm Geschichte gemacht. Und das ist das, was ich euch sagen will. Ja, all die Helden waren Versager, aber sie waren darum Versager, weil sie gewagt haben, zu gehen. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Grundlage, die ich die Predigt heute draufstellen will. Weil wir können zwei Sachen daraus merken, zwei Sachen, die ich euch möchte wirklich ans Herz legen möchte. Wer wagt, versagt manchmal. Wer aber gar nicht wagt, der versagt eigentlich. Auch wenn man es nicht merkt, aber eigentlich versagt auf der ganzen Linie. Folglich, und das ist mein erster Punkt, Passivität ist schlimmer als Versagen. Egal, ob jemand passiv ist, weil er falsche Demut hat, weil er sich nichts zutraut, weil man ihm immer gesagt hat, er sei schlecht und er hat es geglaubt, anstatt das zu glauben, was Gott über ihn sagt, ob er zu bequem ist, ob nicht die Not von den anderen Menschen einfach an ihm vorbeigeht und er sich überhaupt nicht dafür interessiert. Gleichgültigkeit, egal. Passivität ist schlimmer, als wenn jemand geht und versagt. Wisst ihr was? Jesus ist mit dem umgegangen. Als Jesus auferstanden ist, lesen wir im 1. Korinther 15, ist er als allererst zum Petrus gegangen. Der Petrus, der Versager, zu dem ist er hergegangen. Er hat seine Tränen gesehen, er hat seine Reue gesehen und er gewusst, das ist ein Mann, und geht. Und zu ihm ist er hergegangen. Ihn hat er in dem Sinn getröstet und ihm gezeigt, dass er wieder lebt, dass die Geschichte weitergeht. Ja, das gilt auch für uns. Wer geht, der versagt manchmal. Und ich möchte nicht einmal sagen, der könnte es sein, dass man versagt. Sondern ich glaube, jeder von uns, wenn wir Sachen anpacken, wenn wir uns herauswagen, wenn Nehmen und Geben wirklich zu unserem Leben wird, werden wir früher oder später irgendwann einen Misserfolg haben, irgendwann versagen, irgendwann über das Ziel rausschiessen. Aber was ich dir heute mitgeben will, das ist nicht das Ende. Weil Gott baut auf Versager. Passivität ist schlimmer als Versagen. Aber es ist an dir zu entscheiden, ob du gehst oder bleibst. Ob du den Mut hast, zu wagen, oder ob du dich lieber verkrüchst. Ob du gleichgültig bist, oder ob du dein Herz bewegen und darum zu dem wirst, wo geht. Und ich möchte dich ermutigen, wag zu singen, auch wenn es einmal falsch tönt. Wag zu kochen, auch wenn einmal das Essen versalzt ist. Wag deine Nachbarn einzuladen in Gottesdienst, in Kleingruppen oder zu einem Live-Seminar, wenn es wieder mal gibt, oder mit dir zusammen ein Buch zu lesen oder was auch immer. Auch wenn er vielleicht einen Korb gibt. Wag aus deinem Leben zu erzählen, was du mit Gott erlebt hast. Vielleicht mal in einem Gottesdienst. Auch wenn es dir nicht so leicht fällt, vor Leuten zu reden. Wag einen Eindruck, den Gott dir aufs Herz legt, eine Art prophetischen Eindruck oder so in einem Gottesdienst, um mal mit jemandem zu teilen oder in der Kleingruppe oder mit einem Freund, einfach wenn Gott zu dir redet in deiner persönlichen stillen Zeit oder eben während einem Gottesdienst. Wag es, deine Finden zu lieben, auch wenn es keinen Sinn macht. Nicht zu vergeben, auch wenn es dich unfair dünkt. Wag es. Du wirst vielleicht dann noch wen versagen, aber Gott baut auf Versager und Gott richtet die auf, die gewagt haben. Das ist das Erste. Passivität ist schlimmer als Versagen. Ja, und das Zweite, meine, Trotz allem hat auch Petrus von seinem Fehler lernen. Und er hat daraus gelernt. Das Problem von Petrus war nämlich, dass er auf sich selber gebaut hat. Wenn man ein paar Verse vor dem Text, den ich am Anfang gelesen habe, liest, in Markus 14, 27 bis 29, heisst dort, das war vor der Verhaftung von Jesus, als er noch mit seinen Jüngern zusammen ist. Und dort sagt er eben, Jesus sagt zu ihnen, ihr werdet alle zu Fall kommen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Nach meiner Auferweckung aber werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Petrus sagte zu ihm, und wenn alle zu Fall kommen, ich nicht. Ich nicht. Die anderen vielleicht, aber auf mich kannst du dich voll verlassen. Er hat in eine Überheblichkeit einfach an sich und seine Stärke geglaubt. Und das hat er müssen lernen. Und später hat er wirklich auf Gott vertraut, hat auf ihn gebaut. Und das ist eben mein zweiter Punkt, den ich möchte, dass wir daraus herausnehmen. Bist kühn, indem du auf Jesus baust. Bist kühn, indem du auf Jesus baust. Ja, wir sollen kühn sein. Nicht, weil wir einst versagt sind, werden wir in einer falschen Demut ziehen wir uns zurück und machen nichts mehr. Ja, wenn wir nur unsere Kraft sehen, wäre das Richtige. Aber weil wir Jesus haben, sind wir kühn und bauen auf ihn. Die gleiche Geschichte könnte man beim Abraham, beim Mose oder beim David erzählen. Der Abraham hat seine Frau als Schwester ausgegeben, weil er sich selber wollte schützen. Der Mose hat selber aus eigener Kraft für Gerechtigkeit sorgen oder sein Volk befreien. Der David hat sein unausgefüllte Innere wollen mit einem sexuellen Abenteuer ausfüllen. Alle haben auf sich selber gebaut, haben sich selber helfen. Und das haben sie müssen lernen, jeder von ihnen. Aber obwohl sie dort versagt haben, zum Teil krass, schlimm, hat sie Gott nicht aufgegeben, sondern hat sie bei der Hand genommen und hat sie ins Ziel geführt. Und er hat sie weitergebraucht und eingesetzt. Und das möchte ich auch dir mitgeben. Gang du kühn durch dein Leben, indem du auf Jesus baust. Gang kühner, als es deine eigene Kraft erlaubt, weil du nicht auf deine eigene Kraft musst zählen musst, sondern auf die Kraft von Jesus. Übergib ihm dein Leben. Übergib ihm deine Wünsche, dein Planen. Ja, du darfst offen mit ihm reden. Auch über das, was du dir wünschst, was dich bewegt. Nimm dir auch Zeit, auf ihn zu hören. Nimm dir Zeit, seine Stimme zu hören. Tausch mit anderen darüber aus. Wie denkt Gott jetzt darüber? Betet miteinander. Und nachher gehst du in deinen Alltag rein, nach bestem Wissen und Gewissen und handelst. Bleib auch dann verbunden mit Gott. Also quasi wie wenn man das Telefon mitnimmt und man hat die Verbindung zu seinem besten Freund noch nicht abgehängt. Man behaltet es einfach dran und es ist auf laut. Es redet vielleicht nicht immer jemand, aber man ist dran. Genau so geht mit Gott durch deinen Alltag. Und nachher mach einfach nach dem besten Wissen und Gewissen das, was richtig ist. Und gib nicht auf, auch wenn du einmal versagst. Ja, das sind die beiden Sachen. Passivität ist schlimmer als Versagen und bist kühn, indem du auf Jesus baust. Und jetzt habe ich noch eine Sache zum Schluss, bevor ich fertig mache. Es braucht noch ein paar Minuten, die ich unbedingt mit euch teilen möchte. Etwas, das mich wirklich persönlich beschäftigt, was mich eigentlich nicht nur im Rahmen dieser Predigt heute, sondern grundsätzlich für die Predigt drehen und grundsätzlich eigentlich, wenn ich rausschaue in die Welt. Hier im Westen, hier in der Schweiz, erlebe ich, dass die Gemeinde von Christus schwach ist. Und das beschäftigt mich. Das, ich muss ehrlich sagen, das belastet mich jetzt ein Stück weit. Die Gemeinde von Jesus in der Schweiz oder ich gehe davon aus, im Westlichen, im Ausland, ist schwach. Und sie ist nicht schwach, weil sie versagt haben im Anpacken und im Kämpfen. Sondern sie ist schwach, weil sie passiv ist. Sie ist schwach, weil sie mit sich beschäftigt ist. Wenn wir einmal schauen, was sind wachsende Gemeinden? In der Schweiz, wenn eine Gemeinde wächst, ehrlich gesagt, ich kenne nicht alle Gemeinden, aber ich kenne praktisch keine Gemeinde, die wächst, indem Menschen Jesus begegnen, zum Glauben kommen und zur Gemeinde hinzugefügt werden. Die meisten Gemeinden, die wirklich wachsen, die machen einfach etwas gut und locken dann andere Christen aus anderen Gemeinden an. Und ich will nichts dagegen sagen, dass man als Gemeinde gute Arbeit macht. Das will ich auch. Aber es geht um mehr. Wir haben einen Auftrag, zu retten. Und wir haben nicht einen Sammlerjob. Und das beschäftigt mich. Ich möchte, dass wir zurückgehen. Dass wir zurückgehen und wirklich aus dem Nehmen und Geben raus einfach in die Menschen investieren. Nicht so als Bekehrungsopfer zu sehen, das meine ich gar nicht. Aber wir haben eine Aufgabe zu dienen. Wir haben eine Aufgabe, die gute Nachricht von der Liebe von Gott, von der Vergebung, von der Erlösung, vom neuen Leben so zu den Menschen zu bringen, dass sie es anfangen verstehen. Und nicht nur durch das, was wir reden, und nicht nur durch das Zeugnis, wenn wir von unserem Leben erzählen, sondern indem wir die Liebe rausgeben, indem wir aktiv werden, eben nehmen und geben. Und der Brunnen steht im Dorf oder mitten auf dem Bauernhof, dort, wo man herkommt. Und genau so sollen wir im Leben sein. Radikal nehmen, radikal geben. Wir haben eine Retteraufgabe und nicht irgendeinen Sammlerjob. Und ich weiss, es klingt relativ scharf. Und ich möchte es auch nicht vereinfachen. Ich weiss, das Leben ist komplex, unsere Situation ist komplex. Wir haben uns investiert, wir möchten uns investieren. Es ist nicht alles schlecht, was läuft. Wir haben ja erlebt, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Das weiss ich alles. Aber es beschäftigt mich gleich, das auf das Ganze zu sehen. Im Vergleich zum Beispiel zur Apostelgeschichte. Dort haben auch nicht alle Christen geliebt. Sie sind verfolgt worden, sie sind gehasst worden. Aber die Leute hatten gleich einen Respekt, weil sie gespürt haben, wie die Menschen miteinander umgehen und mit welcher Kraft sie wirken. Und das möchte ich. Und wisst ihr was? Ich habe noch die simple Lösung nicht. Ich kann euch jetzt nicht sagen, jetzt müsst ihr einfach Doppelpunkt und dann kommt das einfache Rezept. Aber, und das möchte ich euch heute mitgeben, ich möchte, dass du unzufrieden bist, bis sich ändert. Ich möchte, dass du dich nicht zufrieden bist mit dem, was ist. Ich möchte, dass du dich nicht auf die Stuhl setzt und sagst, ja, no, so ist es jetzt halt. Wisst ihr, im Epheser 1,20 heisst es, dass die gleiche Kraft, die Gott damit Jesus vom Tod auferweckt hat, in uns wirksam ist. Oh hey, Freunde, da können wir doch nicht zufrieden sein mit dem, was wir erleben. Ja, wir haben schon coole und grossartige Sachen erlebt, aber ich will mehr. Und wir müssen mehr haben. Und mein Ziel mit dieser Predigt heute, und vor allem mit dem letzten Teil, ist, dass wir uns als Gemeinde einig werden, dass wir unzufrieden sind. So nicht. Wir wollen mehr. Wenn heute, nach dem Gottesdienst, wenn nachdem jeder, der die Online-Predigt geschaut hat, wir unzufrieden sind, weil wir mehr von Gott erwarten, dann bin ich zufrieden. Zufrieden mit der Predigt, aber mit euch zusammen unzufrieden, weil wir mehr wollen mit Gott und von Gott. Ja, und wenn du jetzt die Predigt abstellst und dann denkst, ja, heute habe ich es gelernt, Gott kann mich nicht brauchen, dann hast du mich völlig missverstanden. Gott baut mit Versagern zusammen, weil sie gehen. Aber vielleicht denkst du auch, ist ja alles gleich, alles egal, es ist alles in Ordnung bei meinem Leben. Und bist ein Stück gleichgültig. Das hast du mich auch nicht verstanden. Aber wenn du dir sagst, ja, ich gehe, ich probiere aus, ich wage, weil ich bin so lange unzufrieden, bis ich wirklich erlebe, wie Gottes Kraft kommt in meinem Leben, wie Gott durch mein Leben wirkt, wie Gott in meiner Situation wirkt, wie Gott wirkt, wenn ich meinem Nachbar diene, wenn ich meinem Mitmensch diene, wenn ich für ihn bete, wenn ich aus dem Nausen zum Gehen komme und wenn ich wirklich erleben will, wie in unserer Gemeinde regelmässig Menschen zum Glauben kommen, wie sie in ein verändertes, erfülltes Leben kommen, nicht weil man sie irgendwie manipuliert oder so hat, sondern weil sie Christus begegnet sind. Christus begegnet sie in ihrem Leben, aber Christus begegnet sie auch durch mich. Weil die Kraft von Gott, die Kraft, die er damit Jesus vom Tod auferweckt hat, in meinem Leben und durch mein Leben sichtbar wird. Wenn das passiert, wenn das in dir passiert, wenn das in unserer Gemeinde passiert, dann hat die Predigt das Ziel erfüllt. Und ich weiss nicht, wann der Tag wird kommen, wenn ich zufrieden sein werde. Wahrscheinlich erst, wenn Christus zurückkommt und der Plan und der Auftrag erfüllt werden sind. Aber ich will so eine heilige Unzufriedenheit in meinem Herz haben und ich will sie in euer Herz hineinlegen, weil ich weiss, dass es mehr gibt. Jesus sagt im Lukas 12, 49 das, was mir heute auf dem Herz brennt. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Amen. Vater, ich danke dir, dass du so gut und barmherzig bist, dass du sogar mit mir als einem Versager baust. Ja, ich gebe zu, ich checke es manchmal nicht, ich habe dir versagt. Aber trotzdem stehst du zu mir, haltest du an mir fest, führst du mich, leitest du mich. Und ich will dich dafür ehren. Und ich bitte dich, dass du den Menschen, die hier heute Morgen zugeschaut haben, die dran waren, dass du die heilige Unzufriedenheit ins Herz hineinlegst. Unzufrieden, dass nicht noch mehr in ihrem Leben passiert. Unzufrieden vielleicht auch, wenn sie dich noch gar nicht persönlich kennen, dass sie dich persönlich kennen und mit dir durchs Leben gehen. Herr, und ich bitte dich, dass wir einfach mehr erleben dürfen. Dass wir die Auferstehungskraft in einer ganz neuen Dimension sehen dürfen, wie sie wirkt an uns und durch uns. Ich danke dir dafür. Amen. Und ich möchte dich einladen, dass du dir noch ein paar Minuten Zeit nimmst und Gott eine Antwort gibst. Manchmal kommt eine Predigt rein und man hört oder man hört irgendeinen guten Gedanken und irgendwo tut man ihn im Hirn oder irgendwo ablegen und nachher bleibt er dort. Aber es ist wichtig, dass wir unserem Herz Sachen festmachen. Dass wir wirklich einfach unser Herz auftun und sagen, die Wahrheit, der Gedanke, das, was Gott mir jetzt gezeigt hat, das will ich in mein Herz einpflanzen. Nimm dir die Zeit mit Gott. Und wenn du ein Mensch bist, der Jesus noch gar nicht persönlich kennt, dann möchte ich dich einladen, dass du das änderst. Dass du zu ihm kommst und sagst, Jesus, ich will dich persönlich lernen kennen. Ich will mein altes Leben bei dir herlegen. Das, was Unrecht ist vielleicht in meinem Leben. Das, was ich ohne dich gelebt habe. Das, was mein Versagen ist. Und ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist, für mich zu vergeben. Und nachher, bitte Jesus, komm in mein Leben. Erfüll du mich und ich will mit dir leben. So kannst du beten, kannst mit ihm einfach reden, wie wenn er im Raum ist, wo er gesagt hat, dass er da ist. Und ich würde gerne noch Kontakt mit dir aufnehmen, wenn das bei dir der Fall ist, dass ich dir gerne noch weiterhelfen, zu Christus zu kommen, das neue Leben von ihm empfangen, ist fast wie eine Geburt. Wenn ein Mensch auf die Welt kommt, dann braucht er Leute, die um ihn herum sind und ihn helfen und unterstützen. Ein Baby braucht eine gewisse Zeit, bis es stark wird, wo erwachsen wird. Und genau das möchte ich dir auch helfen. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch ermutigen, ein Stück weit heute herauszufordern. Es war mir wirklich auch wichtig. Ich möchte, dass Christus in deinem Leben sichtbar wird und durch dein Leben sichtbar wird. Er ist da. Ja, damit schließe ich ab. Ich wünsche dir einen ganz guten Tag. Auf Wiedersehen.